Und das hat mich wirklich nachdrücklich erschüttert, muss ich sagen. Wir haben dann versucht, sofort was zu tun, zu helfen. Und aber ich habe erst dann am Tag darauf erfahren, dass dieses Mädchen gestorben ist tatsächlich. Und daran muss ich immer wieder denken. Das ist in meinem Kopf geblieben, auch dieses Bild, die Situation. Und das hat mich nochmal bestärkt und letzten Endes auch wirklich mein ganzes Berufsleben verfolgt. Und ich habe das immer so gemerkt als meine Mission. Ja, und deswegen müssen wir etwas gegen den Hunger in dieser Welt tun, weil es geht nicht nur diesem einen Mädchen so, sondern es geht unglaublich vielen Menschen so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Ich kann es zwar selbst kaum glauben, aber tatsächlich ist das jetzt schon unser erstes Podcast-Jubiläum. Denn seit einem Jahr machen wir den Podcast der Welthungerhilfe. Und ich muss sagen, jede einzelne Folge ist besonders und macht mir persönlich auch extrem viel Spaß. Und ich freue mich natürlich auch heute wieder auf einen spannenden Gast, und zwar Matthias Mogge. Man kann sich die Welthungerhilfe ohne Matthias nicht wirklich vorstellen, denn er ist Generalsekretär und Vorstandsvorsitzender und seit über 20 Jahren unabdingbar Teil dieser Organisation. Aber wahrscheinlich kann Matthias sich auch ein Leben ohne die Welthungerhilfe nicht wirklich vorstellen. Tja, und wie es ist, Vorstand dieser Organisation zu sein, was Matthias antreibt und was ihn auch geprägt hat über die Jahre in dieser Organisation, erfahren wir heute im Podcast. Ich freue mich sehr. Und damit freue ich mich, dass ich heute Matthias Mogge hier zu Gast im Podcast habe, denn das ist so ein bisschen eine besondere Folge. Diese Podcast-Folge heute ist nämlich unsere erste Jubiläumsfolge. Wir haben jetzt ein Jahr Podcast-Jubiläum und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich nur einen, mit dem ich diesen Podcast machen kann, und Matthias, das bist du, nämlich als Generalsekretär der Welthungerhilfe. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr. Hallo Lena.
Um mal so ein bisschen einzusteigen, weil das jetzt ja auch so ein bisschen der Anlass ist. Also Podcast-Jubiläum, ein Jahr erzählen wir jetzt schon Geschichten aus der Welthungerhilfe. Gibt's da, du hast ja auch alle Folgen gehört, das weiß ich. Gibt's irgendwie so Schilderungen, Beschreibungen, Situationen, wo du gedacht hast, ah ja, da kann ich mich schon auch so ein bisschen wiederfinden oder das kann ich mir gut vorstellen?
Ach ja, da gab's einige. Also zum Beispiel die Geschichte unseres Kollegen Lennart Lehmann im Libanon, wo er beschreibt, wie er die Explosion im Hafen erlebt hat und wie er sich in den Keller verdrücken musste, um erstmal Schutz zu suchen. Also das waren so Situationen, wo ich praktisch mitgefiebert habe, mitgegangen bin und wo ich auch, ja, weiß nicht, ob ich da mich nun unbedingt gesehen habe, aber es war auf jeden Fall eine unheimlich eindrückliche Schilderung.
Gab es auch so Sachen, wo du sagtest, ja, das ist so typisch Welthungerhilfe. Das habe ich schon oft gehört oder so sprechen wir. Also
also zum Beispiel Uwe Herrmann ist so einer, der ja schon noch viele, viele Jahre dabei ist, wo ich auch so gedacht habe, ja genau, da sind eben viele auf der einen Seite Erlebnisse, aber auch eine sehr gute Beschreibung eben dessen, was wir tun, so, ne, was wir so machen. Aber auch letzten Endes Berichte von jüngeren Kolleginnen, zum Beispiel aus Mali, Lea Knust, die finde ich auch nochmal sehr eindrücklich die Situation in Mali beschreibt, insbesondere auch, was es eben bedeutet, in so einem unsicheren Umfeld zu leben und was es an Einschränkungen bedeutet für jeden Einzelnen, wie aber so der typische Welthungerhilfler sozusagen trotzdem bei seiner Sache bleibt oder bei ihrer Sache bleibt und weitermacht und eine sehr, sehr professionelle, sehr, sehr gute Arbeit leistet.
Ja, und ich glaube, wenn du sagst typischer Welthungerhilfler, dann ist das eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dir, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Du bist seit über 20 Jahren in der Welthungerhilfe, 23 Jahre etwa. Und hast verschiedenste Stellen hier irgendwie durchlaufen, bist jetzt Vorstandsvorsitzender, Generalsekretär, aber es gab ja auch ganz viele Zeiten irgendwie noch davor. Also du kennst wirklich viele Phasen der Organisation, viel, viel Historie. Und ich bist einer, der wahrscheinlich sämtliche Facetten so dieser Organisation kennengelernt hat zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was mich vielleicht direkt mal so zu Beginn interessiert, warum ist das Thema Hunger und Hungerbekämpfung zu dir gekommen? Oder wie bist du zum Thema Hunger, Hungerbekämpfung gekommen?
Ich habe ja sozusagen meine berufliche Laufbahn, wenn man das so sagen kann, im Sudan als Entwicklungshelfer begonnen, des Deutschen Entwicklungsdienstes, in der Region Darfur, die ja schon immer sehr, sehr arm war. Und ich habe dort das große Glück gehabt, sehr eng mit den Menschen arbeiten zu dürfen. Also habe viel Zeit auf dem Dorf mit den Bäuerinnen, Bauern verbracht und sehr genau beobachtet, wovon leben die Menschen eigentlich hier. Und habe auch erlebt, wie sie unter einer Dürre gelitten haben, wie sie auch dort von Überschwemmungen sozusagen betroffen gewesen sind. Und ich habe aber damals noch mich nicht so richtig, ehrlich gesagt, mit dem Thema Hunger richtig verbinden können. Und erst als ich hier bei der Welthungerhilfe angefangen habe und das erste Mal die Aufgabe bekam, in den Sudan zu reisen. Damals war der Sudan noch ein Land, heute sind es zwei Länder, der Sudan und der Südsudan. Bin ich sozusagen in den südlichen Teil des Sudans gereist, in eine Region, die heißt Unity State, die Hauptstadt Bentiu. Und ich hatte zunächst mal den deutschen Botschafter getroffen in Khartoum. Der sagte also, wenn Sie hier als Welthungerhilfe was tun wollen in diesem Land, dann reisen Sie mal nach Bentiu und gucken sich da mal die Situation an. Was wir für Berichte bekommen, die deuten darauf hin, dass die Situation sehr schlimm sein muss. Und ich bin dann dorthin gereist und habe die Situation dort tatsächlich als ganz, ganz, ganz schlimm, dramatisch erlebt. Viele Menschen, die geflüchtet sind von den Kämpfen, die es dort gegeben hat. Eine sehr ölreiche Region und dort damals wurde noch kein Öl gefördert, sondern es wurde nach Öl gesucht und die Firmen haben das Öl gefunden und deswegen sind da Kämpfe, massive Kämpfe ausgebrochen. Viele Menschen mussten flüchten und der Hunger grassierte wirklich dort. Ja. Und ich bin damals, oder wir haben schon dann die ersten Projekte, Programme sozusagen gestartet in der Region und ich bin mit einer Kollegin in eine Unterkunft gekommen, so eine Art Zelt und wir haben angefangen mit den Menschen zu reden und die erzählten uns von der Flucht und von ihrer Situation und dass es alles ganz schlimm ist und ganz tragisch ist und ich sah in der Ecke dieser Unterkunft ein Mädchen kauern, so 13, 14 Jahre alt und war ganz erschrocken und wir fragten, huch, was ist denn mit dem Mädchen passiert? Warum ist das da hinten in der Ecke? Und die sagten nur, ja, gehört irgendwie zur weiteren Verwandtschaft, ist auch hierher geflüchtet. Wir haben dann gesagt, ja, aber warum ist die so unterernährt? Ja, wir haben selber nichts genug zu essen, wir können da jetzt auch nichts abgeben, wir haben nichts, wir haben einfach nichts hier. Und das hat mich wirklich nachdrücklich erschüttert, muss ich sagen. Wir haben dann versucht, sofort was zu tun, zu helfen. Und aber ich habe erst dann am Tag darauf erfahren, dass dieses Mädchen gestorben ist tatsächlich. Und daran muss ich immer wieder denken. Das ist in meinem Kopf geblieben, auch dieses Bild, die Situation. Und das hat mich nochmal bestärkt und letzten Endes auch wirklich mein ganzes Berufsleben verfolgt. Und ich habe das immer so gemerkt als meine Mission. Ja, und deswegen müssen wir etwas gegen den Hunger in dieser Welt tun, weil es geht nicht nur diesem einen Mädchen so, sondern es geht unglaublich vielen Menschen so. Wir haben ja gerade neue Zahlen jetzt von der FAO gehört, über 700 Millionen mittlerweile. Menschen leiden unter chronischem Hunger, unter akutem Hunger. 155 Millionen ist die letzte Zahl. Wahrscheinlich werden es mehr sein, auch aufgrund der Covid-19-Krise. Also das ist immer wieder für mich ein Antrieb letzten Endes auch, bei dieser Sache zu bleiben, für diese Sache Zero Hunger, mich einzusetzen letzten Endes mit all meiner Kraft.
Wie geht man denn damit um, wenn grundsätzlich eher Krisen und Notlagen und schlimme Situationen der Antreiber sind für die Arbeit, die man macht. Das ist ja, also das ist zwar jetzt natürlich sehr überspitzt formuliert, aber wie gehst du damit um, mit diesen, wie du schon gesagt hast, Bildern und schlimmen Dingen im Kopf, die eigentlich aber auch der Antreiber sind für das, was wir tun?
Naja, ich bin ehrlich gesagt immer wieder oder fühle mich privilegiert, dass ich diese Situation auch sehen kann, ja, dass ich in die Länder, in denen wir arbeiten, reisen kann und diese Situation wahrnehmen kann, aber gleichzeitig auch einer derjenigen bin in der Organisation, der die Organisation auch verändern kann, der den Kurs der Organisation mitbestimmen kann. Und das erlebe ich tatsächlich als großes Privileg. Und ich denke immer, was habe ich für ein Glück in meinem Leben, dass ich an so einer Stelle sein kann. Ja, und ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren das Thema Ernährung, gesunde Ernährung, gute Ernährung versucht mit in dieser Organisation voranzutreiben, weil ich glaube, das ist ein Thema, das gehört zur Organisation und das müssen wir ganz, ganz stark machen letzten Endes, weil darüber kann man, glaube ich, nachhaltig letzten Endes auch den Hunger bekämpfen.
Wenn du nochmal so zurückgehst in die Zeit, von der du gerade eben erzählt hast, im Sudan oder auch später in anderen Ländern, mit Blick auch jetzt so konkret auf deine Arbeit dort, gibt's Sachen, die würde man heute nicht mehr so machen oder Dinge, die würden so nicht mehr passieren, weil die Welt sich halt auch geändert hat?
Ich glaube, da gibt's ganz viele Sachen. Das ist, gehört, glaube ich, dazu. Wir verändern uns ständig und wir müssen uns als Organisation ständig verändern. Und also nur mal ein Beispiel. Ich bin ja 4 Jahre lang in Westafrika als Regionaldirektor für die Welthungerhilfe tätig gewesen. Und wir haben 2003 begonnen, unser Programm auf Sierra Leone auszuweiten. Da gab es eine Möglichkeit, dort ein erstes Projekt zu starten. Und ich beobachtete damals sehr genau die Situation im Nachbarland Liberia, wo damals noch ein sehr heftiger, grausamer Bürgerkrieg tobte. Und ich bekam dann aber Informationen, dass der langjährige Diktator Charles Taylor das Land verlassen würde. Und habe gedacht, das ist vielleicht eine Chance auch für die Welthungerhilfe in diesem Land mitzuhelfen, mit Aufbauarbeit vielleicht zu leisten. Und habe mir dann überlegt, ich besorge mir ein Flugticket nach Monrovia und schaue mich da mal um. Ja. Und habe das dann gemacht, von Sierra Leone aus, bin nach Liberia gereist, durchaus unter abenteuerlichen Umständen. Und bin dann da angekommen und stellte fest, also ich befinde mich hier so immer noch vielleicht etwas im Bürgerkrieg, ja, und war aber, muss ich auch sagen, ziemlich naiv unterwegs, ja. Hatte kein Sicherheitsbriefing oder wir hatten auch keine Sicherheitsarchitektur oder Struktur zu der Zeit, sondern bin zu Fuß, weil es keinen Diesel gab, keine Autos gab, dort in Monrovia unterwegs gewesen, habe mich zwischen Kindersoldaten, Posten und irgendwie internationalen Eingreiftruppen, die von der westafrikanischen Gemeinschaft sozusagen gekommen ist, habe ich mich da so durchgeschlängelt und habe geguckt, okay, was können wir hier machen? Habe unterschiedliche Gesprächspartner getroffen, vor allen Dingen Vereinte Nationen, um hier für uns vielleicht einen Anpack zu finden. Im Nachhinein, muss ich sagen, würden wir nie wieder so machen. Ja. Aber damals war das so für die Organisation okay, ja, und für mich war es irgendwie auch okay. Aber wie gesagt, heute würde ich sagen, never again. Ja.
Würdest du sagen, du hast damals dein Leben riskiert?
Ja, kann man, glaube ich, im Nachhinein schon sagen. Also ein Kollege von mir ist kurz danach nach Liberia gekommen und wurde überfallen, wurde bis auf die Unterhose ausgezogen, beraubt und so. Und wurde dann da irgendwie an den Straßenrand gestellt. Also das hätte mir auch da gut passieren können. Und ich habe da großes Glück gehabt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir waren früher risikobereiter, als wir das heute sind. Ja, und das ist auch gut so. Heute haben wir ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem mit vielen Sicherheitsberatern weltweit hier in der Zentrale. Aber zu dem Zeitpunkt ja, gab es das alles nicht. 2003, 2004 waren wir noch nicht so weit.
Mhm. Du warst ja dann auch eine Zeit lang, also das, diese Westafrika-Zeit, die du beschreibst, mit der Familie tatsächlich dort. Also zwei kleine Kinder. Wie hat euch das als Familie geprägt, diese Zeit?
Das war erstmal eine gute Erfahrung. Also wir reden heute noch sehr, sehr viel über die Zeit in Mali tatsächlich, in Bamako, wo wir gelebt haben. Und ich war ja mit drei Kindern da, zwei kleinen Kindern und mein älterer Sohn, der dort auf die internationale Schule gegangen ist. Und es war für uns alle, wie gesagt, eine sehr gute und bereichernde Zeit auf den unterschiedlichsten Ebenen sozusagen.
Aus heutiger Sicht denn auch irgendwo risikoreich oder etwas, wo du sagst, mein Gott, da sind wir aber irgendwie auch mit Naivität irgendwie rangegangen an das Leben?
Nee, gar nicht. Zu der Zeit war Mali eine aufstrebende Demokratie, würde ich sagen, mit ambitionierten und würde ich sagen, recht guten Politikern, die vorhatten, dieses Land immer weiter zu demokratisieren. Ein Land mit einem moderaten Islam und einer, wie ich fand, sehr friedvollen Bevölkerung, würde man sagen. Und erst in den letzten Jahren ist Mali ein sehr instabiles Land geworden mit einer prekären Sicherheitssituation, insbesondere für die Bevölkerung dort. Ja. Aber das war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Wir konnten uns sehr frei im Land bewegen. Ich habe zahllose Dienstreisen unternommen, auch in den Norden, wo man heute überhaupt nicht mehr hin kann, in den äußersten Osten des Landes. Ja, und bin von da aus auch nach Burkina Faso gereist, wo ich auch eine Zuständigkeit hatte. Also das war erstmal so von den Bewegungsmöglichkeiten sehr, sehr gut und sehr frei.
Mhm. Warum hast du die Welthungerhilfe nie verlassen? Also du bist immer irgendwie geblieben.
Oh, gute Frage. Naja, ich habe schon immer mal wieder geliebäugelt. So nach 10 Jahren dachte ich, naja, jetzt muss mal irgendwie was Neues kommen oder was anderes kommen. Gab es auch mal ein Angebot und so. Aber dann, dann hat es für mich auch eine neue Perspektive gegeben innerhalb der Organisation. Und das hat mich dann von diesem Gedanken immer wieder abgebracht, ja. Und also ich habe dann immer mehr auch das Gefühl gehabt, ich bin an einer Stelle, an der ich auch gestalten kann und an der ich vielleicht auch meine Stärken zur Geltung bringen kann, sozusagen, ja. Und deswegen bin ich dann immer bis heute dabei geblieben, sozusagen. Aber das war überhaupt nicht geplant, ja. Das war überhaupt nicht geplant. Also vieles hat sich am Ende auch so ein bisschen so ergeben, ja.
Du bist ja, du bist ja in den Vorstand letztendlich gegangen, wie auch immer, im Vorstand gelandet, ich weiß gar nicht.
Berufen, ja.
Berufen worden, so muss man das formulieren, richtig. Aber dein Vorgänger, der vorherige Programmvorstand ist ja sehr plötzlich gestorben.
Genau.
Und das war dann ja sozusagen der Moment, wo du in den Vorstand berufen worden bist. Wie waren so diese Tage der Transition für dich? Weil das ist ja schon irgendwie ein ziemlicher Kaltstart.
Mm. Ja gut, das war für uns alle hier in der Organisation, die den Kollegen kannten, eine ganz tragische, traurige Sache, weil er eben auch seit Jahrzehnten, würde ich sagen, hier in der Organisation war. Und als er verstorben ist, hat er erstmal ein Riesenloch hinterlassen und das musste irgendwie möglichst schnell gefüllt werden. Und da bin ich halt erstmal gefragt worden, diese Interimsposition einzunehmen. Und dann begann ein ganz normales Ausschreibeverfahren, auf das ich mich dann beworben habe, ja. Das fühlte sich trotzdem erstmal sehr, sehr komisch an, ja. Aus einer Gruppenleiterposition mich in so ein Amt zu bewerben. Der damalige Leiter dieses Bewerbungsverfahren war der Vizepräsident Klaus Töpfer, der mich ziemlich gegrillt hat, würde ich sagen. Der mich am Ende auch fragte, welches Buch lesen Sie gerade? Zum Glück las ich gerade ein entwicklungspolitisches Buch, ja, und konnte darauf antworten. Da war ich sehr froh drüber. Naja, und dann hat sich das Präsidium damals für mich entschieden, ja. Und so bin ich in diesen Vorstand gekommen als Programmvorstand.
Wie bereitet man sich denn auf ein Vorstellungsgespräch als in den Vorstand vor?
Ja, ich glaube, da muss man erstmal allen Mut zusammennehmen und zu sich selber sagen, Matthias, du hast die Erfahrung, die es braucht für diesen Job und alles andere wird sich finden. Und ich wusste ja, dass es Klaus Töpfer ist, dem ich da gegenüber sitze, und ich wusste, dass er ein äußerst anspruchsvoller Gesprächspartner ist, was das angeht. Insofern habe ich gedacht, was willst du dich hier groß vorbereiten? Ja, am besten, du nimmst alles das mit, was du schon im Leben gelernt hast und gemacht hast, und damit gehst du da rein.
Jetzt bist du heute ja Generalsekretär, das zweite Mal, dass ich mich heute verspreche, und Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe, und hast damit natürlich auch, musst sozusagen die gesamte Organisation, fast 3000 Mitarbeiter und ich glaube aktuell 36 Länder, in denen wir tätig sind, überblicken. Und so wie du es eben beschrieben hast, gibt es natürlich einige Stationen, zu denen hast du dann auch nochmal eine sehr spezielle Bindung, einfach weil du da gewesen bist, weil du die Abteilung vielleicht selber mal geleitet hast. Wie stellst du jetzt sozusagen sicher, den Überblick zu behalten und die gesamte Organisation steuern und überblicken zu können?
Ja, ich glaube, das kann man irgendwie nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich glaube, das kann man nicht immer und ständig machen, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass wir gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten Organisation haben, dass wir ein gutes Führungsteam haben, dass wir Systeme, in denen wir arbeiten, mit denen wir arbeiten, ständig erneuern, ständig hinterfragen, ständig auch letzten Endes neu denken, Systeme, Prozesse und so weiter, ja, auf die ich mich auch verlassen muss, ja. Wenn irgendwo was schief geht, dann ist es wichtig, dass wir einen Prozess haben, dass eine Information an die richtige Stelle kommt, ja, und dass wir dann darauf gut reagieren können, ja. Und dafür bin ich letzten Endes auch mitverantwortlich mit den anderen Vorstandskolleginnen und Kollegen, dass wir darauf immer wieder schauen, ja. Dass wir, was das Thema Sicherheit angeht, was das Thema Finanzen angeht, aber auch unsere Programmpolitik, ja, dass das am Ende stimmig ist und dass das auch in Line ist letzten Endes mit einer verabschiedeten Strategie, die wir uns erarbeitet haben, muss ich sagen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit natürlich auch die gesamte Organisation. Hat der Vorstand ja nicht alleine gemacht, sondern die gesamte Organisation hat diese Strategie entwickelt, die uns leitet. Und das ist schon Aufgabe dann auch eines Vorstandes und auch Vorstandsvorsitzenden natürlich, darauf zu achten, dass diese Strategie in der Organisation ankommt, dass sie gelebt wird, dass sie verstanden wird, ja. Und darin sehe ich ganz stark auch meine Aufgabe neben der Außenrepräsentation. Aber das hört sich dann auch so groß an, ja, 3000 Kolleginnen und Kollegen weltweit und Steuern und so. Das kann man, glaube ich, als Einzelperson nicht leisten.
Versuchst du denn irgendwie so punktuell tatsächlich auch mal an Stellen tiefer reinzugehen, nah dran zu bleiben an den Ländern? Weil ich meine, diese Länderrealitäten sind ja so wichtig für das, was wir dann hier irgendwie in Bonn machen, aber was wir insgesamt auch in der Programmarbeit machen. Wie kommst du da so auch mal nah dran an das, was vor Ort passiert?
Ja, das ging vor der Covid-19-Zeit ein bisschen einfacher, weil ich dann schon auch immer mal wieder gereist bin und dann vor Ort, ja, was ich vorhin schon sagte, einfach genauer mal reinschauen kann, Gespräche führen kann, auch mit Partnerorganisationen. Das ist eine unheimlich bereichernde, wie gesagt, eine sehr bereichernde Sache, die ich auch als Privileg da empfinde, die mir allerdings auch tatsächlich hilft, diesen Realitätsbezug immer wieder herzustellen, immer wieder zu gucken, was passiert ja eigentlich, was entwickelt sich, wie ist unser Environment sozusagen auch vor Ort, wie werden wir gesehen? Ich meine, es gibt ja viele Länder, in denen Zivilgesellschaft auch unterdrückt wird, in denen zivilgesellschaftliche Organisationen eben nicht einfach arbeiten können. Und das kann man sich alles so anhören aus der Entfernung, aber wenn man dann vor Ort ist und erlebt das dann mal praktisch, was es bedeutet, ja, welchen Aufwand wir teilweise treiben müssen, überhaupt noch in einem Land auch tätig sein zu können, ja. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, das auch mit hierher zu nehmen und immer wieder auch in den Gesprächen jetzt mit Politikern zum Beispiel, die ich ja auch mitführe, mit dem Parlament zum Beispiel, genau auf diese Einschränkung der Möglichkeiten von Zivilgesellschaft zu agieren, auch hinzuweisen.
Was ist so der letzte große Wandel? Und ich glaube, diese Organisation hat sich immer wieder total verändert. Du hast es ja beschrieben, ne? Dass es auch ja verschiedene Veränderungen im Laufe der Zeit gab, die du auch miterlebt oder sogar mitgesteuert hast. Was war so der letzte große Change, würdest du sagen, der diese Organisation irgendwie überkommen hat, beziehungsweise den sie selber vorangetrieben hat?
Genau. Als ich hier anfing, da vor 23 Jahren oder so, da gab's so Berater von außen, die damals hier reingekommen sind und Vorschläge gemacht haben, was sich in der Organisation verändern sollte und so. Und ich weiß noch, wie einige Kolleginnen und Kollegen damals sagten, naja, gut, das muss man ein bisschen ertragen, die kommen, die gehen auch wieder, ja. Heute habe ich das Gefühl, diese Veränderung und auch die permanente Veränderung, die gehört mittlerweile zur Organisation. Die ist mehr in die DNA der Organisation übergegangen. Vielleicht ist das jetzt wishful thinking vom Vorstandsvorsitzenden so zu denken, aber es ist so ein bisschen mein Gefühl, Veränderung gehört mittlerweile einfach dazu. Eine große Veränderung, die wir angestoßen haben, war ja 2015, als wir versucht haben, diese Dezentralisierung, das heißt eine Verlagerung von Entscheidungen, Entscheidungsbefugnissen in das Ausland, in die Länder sozusagen hinein, dass wir die verstärken. Und das ist eine ganz, ganz große Veränderung, die da vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, heute ist diese Dezentralisierungsdenke, ja, die Entscheidungen werden vor Ort getroffen, das ist so normal geworden und gehört so dazu. Und das kann sich auch heute keiner mehr vorstellen, dass man so etwas zurückdreht und sagt, na, das müssen wir jetzt aber zentralisieren. Nein, diese Entscheidungen, die müssen wir jetzt in der Zentrale treffen. Ich glaube, das ist heute unvorstellbar. Ja, das ist total normal geworden. Mhm. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, wir denken immer mehr und weiter darüber nach, wie wir auch noch andere Funktionen, die heute vielleicht noch in der Zentrale sind, wie wir die noch stärker auch in den Ländern verorten, weil wir immer merken, dort wird die Expertise gebraucht, dort werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht letzten Endes vor Ort. Da spielt die Musik.
Wenn ich so mal mich irgendwie mit Kolleginnen unterhalten habe, die schon lange in der Organisation sind, dann erzählen die schon auch irgendwie immer so von Zeiten, wo es irgendwie, so sagt man, lauter war, wo irgendwie mehr diskutiert, also lautstärker auch intern diskutiert wurde. Vielleicht war auch mehr Ideologie noch in der Luft oder mehr Aktivismus. Also einfach, das ist sind so Hypothesen von Dingen, die ich ja gehört habe. Hast du da, nimmst du da einen Wandel wahr oder würdest du vielleicht sogar sagen, eigentlich werden wir jetzt gerade wieder auch lauter und politischer, jetzt gerade so in der aktuellen Gemengelage?
Also ich glaube, wir sind eine politische Organisation. Wir müssen politisch sein, weil nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen, Hunger, ja, weil man Hunger, glaube ich, nur mit politischen Maßnahmen sozusagen nachhaltig bekämpfen kann. Nur wenn sich die Politik verändert, Politikgestaltung sich verändert, dann kann man Hunger auch nachhaltig sozusagen bekämpfen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir auch als Welthungerhilfe politisch sein müssen und immer wieder auch eine politische Stimme sein müssen, hier in Deutschland, in Europa, aber auch in den Ländern, in denen wir arbeiten. Insofern wünsche ich mir immer politischen Dialog innerhalb der Organisation, auch Kontroversen. Ich freue mich eigentlich über Kontroversen, die es, glaube ich, braucht, auch in so einer Organisation, um eine Organisation voranzutreiben. Also insofern, Ich weiß jetzt nicht genau, wo jetzt vielleicht diese Kritik herkommt, dass es früher irgendwie lauter war. Habe ich jetzt
nicht so empfunden. Ich würde es gar nicht als Kritik darstellen.
Nee, ach so, okay.
Nee, das ist einfach
so. Oder
so
als Empfindung. Mhm. Ich glaube schon, dass sich durch Covid ein bisschen was verändert hat. Das merken wir jetzt gerade so, wo man mal wieder überhaupt mal so persönlich zusammensitzen kann und mal wieder Kolleginnen und Kollegen, die wir lange nicht gesehen haben, merken, genau, die habe ich ja seit anderthalb Jahren nicht gesehen. Ja. Ich glaube, das macht schon auch was mit einer Organisation. Und ich glaube, auch wenn wir gewohnt sind, einen offenen Dialog hier zu pflegen und wir viele Online-Formate, virtuelle Formate haben für eine Beteiligung auch an Prozessen, an Diskussionen hier in der Organisation. Trotzdem ist es natürlich nochmal was anderes, ob man sich sieht, ob man in einem Raum ist und ob man wirklich in einen persönlichen Dialog geht. Ja. Mhm. Aber ich würde mir immer wünschen, ja, wenn wir diskutieren und wenn es auch Kontroversen gibt, die man diskutieren kann. Ja, so ist es immer gut und immer gewünscht.
Mhm. Was hat sich geändert, seitdem du in der Rolle des Vorstandsvorsitzenden bist? Und ich meine damit wirklich auch so ein bisschen im Hinblick auf solche Dialoge vielleicht auch mit Mitarbeitenden. Was hat sich für dich geändert? Begegnen dir vielleicht manchmal auch Menschen anders, weil du jetzt in der Rolle bist?
Also was sich geändert hat, wäre natürlich interessant für andere oder andere mal zu fragen, was sie meinen, was sich geändert hat, seitdem ich diese Funktion habe. Aber was sich für mich geändert hat, tatsächlich, ich merke schon, dass mein Wort Gewicht hat. Und manchmal erschrecke ich mich selber, wenn ich merke, so viel Gewicht hat es, ja. Und ich merke immer wieder, dass ich sehr vorsichtig sein muss mit dem, was ich sage, weil das hat häufig dann eine direkte Implikation. Und gerade auch so neuere Kolleginnen und Kollegen, die mich dann so wahrnehmen, denken, okay, das hat der Mogge jetzt gesagt, das muss auch ganz genau 1:1 jetzt so umgesetzt werden. Und ich merke immer im Nachhinein, Achtung, Vorsicht, ja. Kann ja gar nicht der Experte in allem sein, was diese Organisation hier umtreibt. Und ich versuche dann sozusagen Hinweise zu geben, Ideen, eine Inspiration, eine Rückmeldung auf etwas. Ja. Aber das ist dann häufig auch erstmal als Rückmeldung gemeint, weil ich in diesem Sujet, in diesem Subject gar nicht so im Detail auch drin stecke. Ne. Also das merke ich schon, das hat schon was mit mir gemacht, ja, dass ich da vorsichtig bin. Was nicht heißt, dass ich nicht auch hier und da auch sehr, sehr entschlossen sein kann, ja. Und auch manchmal dann sage, nee, genau das möchte ich hier nicht mehr in dieser Organisation sehen, ja, sondern ich möchte, dass wir als eine tolerante, als eine offene, als eine diverse Organisation rüberkommen. Und ich möchte, dass wir so wahrgenommen werden, ja. Und ich möchte wahrgenommen werden, wenn ich jetzt hier in die innere Organisation schaue, als eine Organisation, die eben über Bereiche hinweg denkt, die ganzheitlich denkt, die sich auch mit gesellschaftlich wichtigen Themen verbindet, wie zum Beispiel im Moment das Thema Rassismus oder Kolonisierung oder das Thema Macht. Welche Macht haben wir hier eigentlich im Norden? Welche Macht findet sich im Süden? Ja, ist das die richtige Balance? Das sind Themen, glaube ich, die sind wichtig für die Organisation. Und ich möchte, dass wir uns als Organisation mit solchen Themen auch auseinandersetzen.
Gibt's Sachen, auf die du verzichten musst oder wo du dich auch bewusst rausnehmen musst, weil du ja, wie du eben schon auch mehrfach gesagt hast, gar nicht an allem sozusagen den tiefsten Einblick haben kannst?
Ja, das sind so inhaltliche Themen, ja. Da hängt mein Herz dran, ehrlich gesagt. Wenn es ums Land, wenn es um die Landwirtschaft geht oder Themen wie Klimawandel oder Ernährung oder so, dann merke ich immer, da könnte ich total drin aufgehen und das interessiert mich wahnsinnig, was wir da machen. Dann merke ich immer wieder, Matthias, halt dich zurück, ja. Du kannst da nicht überall so reinspringen, ja, sondern du musst dich um manchmal vielleicht langweiligere, aber für die Organisation extrem wichtige Themen kümmern. Das ist nun mal dein Job. Das ist nun mal dein Job, ja. Naja, es gibt nichts langweilig. Das ist vielleicht der falsche Begriff. Es gibt nichts, was langweilig ist. Aber ja, wenn man dann vielleicht den Wirtschaftsbericht lesen muss oder den Lagebericht im Wirtschaftsbericht oder den Jahresbericht das dritte Mal Korrektur lesen muss oder so, ja, dann sind das natürlich Sachen, wo man denkt, nochmal, ja, es ist jetzt aber wichtig, dass du das nochmal liest, ja. Gehört halt dazu, ist auch okay. Mhm. Ja. Also es ist immer wieder, man kommt immer wieder an diesen Punkt, man ist am Ende dann doch für alles verantwortlich und insbesondere für das, was nach draußen geht, ja. Und insofern ist es wichtig, sehr genau hinzuschauen, sehr genau zu lesen, ja. Mhm.
Was sind so die Dinge, über die du dich aufregst?
Naja, das knüpft so ein bisschen an die vorletzte Frage. Was mich schon aufregt, ist, wenn wir uns Prinzipien setzen, einen Code of Conduct geben und wir uns aber da nicht so dran halten, ja. Und da gehört zum Beispiel dieses Thema dazu, dass wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, ja, vielleicht nicht ernst genug nehmen oder nicht genau hinschauen und nicht genau hinhören, was die eigentlich wollen. Und dann manchmal erst häufig später feststellen, hätten wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinschauen müssen, ja. Das regt mich dann auf, ja, und das ist auf der einen Seite, regt es mich auf, dort auf der anderen Seite ist es ein Ansporn für mich, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen hier im Haus darüber nachzudenken, ja, was können wir als Organisation auch noch besser machen? Ja, was können wir dafür tun, damit wir genauer hinhören, besser hinhören? Wir haben jetzt eine Initiative gerade gelauncht, wo es darum geht, unsere Analysekapazität sozusagen, unsere Planungskompetenz, Planungskapazität nochmal zu verbessern, dass wir noch bessere Instrumente und auch noch mehr Ressourcen bereitstellen in der Analysephase einer Projektplanung, weil wir einfach wissen, wir müssen am Anfang sehr, sehr gut sein, sehr genau hinschauen, um genau zu verstehen, was wollen die Leute vor Ort, was wollen die Menschen. Welche Akteure gibt es da? Welche Machtstrukturen gibt es hier vor Ort, um hinterher ja auch ein gutes Projekt mit den Menschen zusammen planen zu können? Und das ist unsere Verantwortung letzten Endes auch.
Wenn du dich nochmal so deinen Wandel sozusagen über die Jahre vielleicht im Snapshot irgendwie anschaust, wo denkst du, an welcher Stelle hast du dich am meisten verändert? Oder welche Kompetenz sozusagen hast du im Laufe der Zeit erworben, die besonders wichtig war?
Da gibt es bestimmt eine ganze Menge Dinge, ja. Also ich glaube, zunächst mal zuhören, ja. Zuhören ist vielleicht mit einer der wichtigsten Eigenschaften, wenn man in so eine Führungsrolle reingehen will. Und ich habe mich ja irgendwann dazu entschlossen, eine Führungskraft werden zu wollen, ja, also eine Personalverantwortung zu übernehmen. Und das war durchaus schon eine bewusste Entscheidung. Ich merkte irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja, das könnte mich durchaus interessieren. Und da habe ich gemerkt, Matthias, du musst einfach wirklich gut zuhören, was die Leute dir sagen, ja. Sonst gehen viele Sachen einfach schief, ja. Und du landest mit deinen Vorstellungen immer leicht daneben vielleicht, ja. Also das ist eine Geschichte, glaube ich, die ist wichtig. Was noch? Und das ist, glaube ich, etwas, das kommt mit der Erfahrung, das kommt über die Jahre. Sich in das Gegenüber gut hineinversetzen können. Zu spüren zu lernen, was passiert hier in dieser Situation gerade, ja, was geht hier gerade ab? Übrigens auch im virtuellen Raum nicht so einfach. Aber im persönlichen Raum, glaube ich, kann man ein Gespür dafür entwickeln, welche Dynamik herrscht hier, was passiert hier und was bedeutet das für meine Interaktion letzten Endes? Ja?
Was muss passieren, um dieses wirklich sehr ambitionierte Ziel, Zero Hunger bis 2030 zu erreichen?
Das Wichtigste ist political will, also der politische Wille, dieses gigantische Menschheitsproblem wirklich ernsthaft anzugehen. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir nicht wissen, wie wir das machen. Wir wissen auch, was es kostet. Wir wissen auch, was die großen Gründe sind, weswegen das nicht funktioniert. Aber ich glaube, es braucht wirklich einen politischen Willen, den Hunger ernsthaft zu bekämpfen. Ja. Und dafür braucht es eben ja eine Beendigung dieser vielen, vielen Konflikte, Krisen, Bürgerkriege weltweit. Es braucht noch viel ambitioniertere oder eine viel ambitioniertere Klimapolitik weltweit. Und nicht nur Politik, sondern auch die Umsetzung dieser Politik weltweit. Und ich glaube, es braucht auch nochmal eine ernsthafte Politik gegenüber den Entwicklungsländern, die wirklich im Blick hat, wie können wir die Entwicklungsländer wirklich so fördern und so ernst nehmen auch, dass sie eine faire Chance haben, wirklich auf dem globalen Markt sozusagen mitzuspielen und eine Rolle zu spielen. Das machen wir nämlich nicht. Ja, wir haben alle möglichen Abkommen mit Afrika, mit unterschiedlichen Entwicklungsländern, die greifen aber am Ende immer zu kurz, ja, weil sie eigentlich immer darauf abzielen, am Ende, und ich sage am Ende, die Intention ist vielleicht hier und da, aber am Ende doch darauf abzielen, dass der große Vorteil eher bei den reichen Ländern liegt. Und wenn wir da nicht noch viel, viel beherzter sind, ja, und wirklich auch eine Chance daran sehen, dass sich diese Länder wirklich entwickeln, ja, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, da gibt es eine Chance. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ich habe immer die Hoffnung, dass wir das Ziel auch Zero Hunger bis 2030 bekämpfen. Ich habe immer die Hoffnung, dass wir das auch erreichen können. Ja.
Was macht dir in der Hinsicht gerade am meisten Mut oder Motivation?
Ich glaube, dass immer mehr Menschen auch in den reichen Ländern realisieren, dass unsere Zukunft hier und unser Wohlstand hier auch mit Wohlstand und Zukunft in anderen Ländern aufs Engste verbunden ist. Ja. Und dass nur wenn wir hier in den reichen Ländern unsere Politik verändern, unter anderem auch im Hinblick auf das Thema Ungleichheit, das habe ich vielleicht noch zu wenig jetzt erwähnt, ja, also auf diese gigantische Schere zwischen Arm und Reich, die sich immer weiter auftut, die immer weiter auseinandergeht, ja. Wenn wir das nicht sozusagen beherzt auch angehen, ja, beziehungsweise deine Frage war ja nach, was macht mir Mut, ja. Also, wie gesagt, mir macht dann doch immer wieder Mut, dass immer mehr Menschen realisieren, dass wir hier was tun müssen oder dass wir was verändern müssen. Und aus dieser Beobachtung heraus, ja, habe ich Mut und glaube, dass es am Ende auch machbar ist.
Jetzt nochmal so ein bisschen vielleicht eine abschließende persönliche Frage. Gibt es Momente, wo du dieses ganze Themenspektrum mal loslassen kannst und was tust du sozusagen, um den Gedanken mal einen ganz anderen Raum zu schenken und dich auch vielleicht abzulenken von Arbeit und von den großen Vorhaben, die wir mit der Welthungerhilfe haben?
Naja, das ist natürlich schon mal nicht so ganz einfach, ja, weil ich auch in dem, was ich so privat noch so unternehme, häufig schwingt da immer so ein bisschen Welthungerhilfe mit, ehrlich gesagt. Ob das so beim Sport ist und ich mein Welthungerhilfe-Shirt trage und denke, wenn ich Leuten begegne, ja, ihr könnt ruhig hingucken, das ist ja die Welthungerhilfe, die macht super Arbeit, ja, könnt ihr euch ruhig angucken, ja. Oder wenn ich mit meiner Band auf der Bühne stehe und wir spielen ein Stück, was ich vielleicht mal komponiert habe auf einer Rückreise aus der Türkei und aus dem Irak und ich an das Schicksal von Flüchtenden denken muss und im Flugzeug oder so auf dem Weg zurück mir diesen Song überlege, irgendwie schwingt es immer mit, ja. Und ja, oder wenn ich in meinem Garten bin und ich gehe zu meinen Bienen und denke, ja, das ist eben wichtig hier, diese Ökologie letzten Endes auch zu fördern, wenn es in meinem kleinen Umfeld ist, ne? Aber ich muss auch dran denken, ehrlich gesagt, wenn ich mit irgendwelchen Schädlingen zu kämpfen habe in meinem Garten oder mein toller Wein, wie im Moment gerade, vom Mehltau zerfressen wird, ja, und denke, boah, wie muss es den Leuten gehen, die davon leben müssen, bei denen das Wohl und Wehe von vielleicht ein paar Kulturen abhängt, die sie in ihrem Betrieb sozusagen kultivieren, dann wird mir immer wieder klar, ja, in welchem privilegierten Umfeld, welchem Wohlstand wir hier leben sozusagen, ja. Ja, und das ist viele andere auf der Welt eben nicht so gut haben, ne. Meiner Familie geht es teilweise auf den Geist. Meine Kinder, die mittlerweile alle aus dem Haus sind, haben sich darüber immer aufgeregt, über meine Moralpredigten, wenn es um Abfallvermeidung oder Müll oder Verschwendung von Lebensmitteln geht oder so. Aber das müssen die dann irgendwie ertragen, ja. Und meine Hoffnung ist, dass sie dann trotzdem vielleicht irgendwas mitnehmen davon und es vielleicht irgendwann später vielleicht nochmal, vielleicht sogar auch positiv konnotiert wird.
Ja, ich höre auf jeden Fall raus, also nicht nur ein bisschen Welthungerhilfe schwingt irgendwie immer mit, sondern auch so dieser Geist der Veränderung. Das ist, glaube ich, etwas, was immer irgendwo mitschwingt bei dem, was du erzählt hast.
Ich glaube einfach, wenn man den Job macht, und du hast mich ja auch so ein bisschen danach gefragt, was hat sich verändert und was macht es aus, was hat es mit dir gemacht? Ich glaube schon, dass dieser Job im Vorstand ja einen durchaus mit Haut und Haaren gepackt hat. Und das meine ich gar nicht so negativ, sondern ich glaube einfach, man muss, oder bei mir ist es jedenfalls so, ich bin wirklich emotional und mit dem Verstand und überhaupt bin ich unheimlich eng mit dieser Organisation verwoben. Aber wie gesagt, ich meine das gar nicht so negativ. Ja. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht herabschalten kann oder dass es auch mal Urlaub gibt oder was anderes gibt. Aber trotzdem ist es schon sehr nah. Ja. Und ich glaube, das ist am Ende ja durchaus auch gut, ja, weil man dadurch natürlich auch die Sensoren sehr geschärft hat für die Organisation und für das, was in der Organisation passiert und angeht und auch um das, was um die Organisation herum passiert. Ja. Und ich glaube, dieses Sensorium, das muss am Ende sehr, sehr geschärft sein.
Vielen Dank, Matthias, für diese Einblicke. Und ich finde, damit hast du ein Jahr Podcast wirklich ganz wunderbar komplettiert. Danke dafür.
Ich danke dir, Lena.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.